One for you, one for me, one for you, one for me. Herzlich willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und an den Mikrofonen sind
Nicolas Cage.
Nicolas Cage und ich, der Matthias. Wir heißen euch herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe. Super, dass ihr den Weg wieder zu uns zurückgefunden habt. Was hat's mit dem Cold Opener auf sich? Vielleicht hat's der ein oder andere erkannt. Ein kleines Easter Egg. Du bist auch nicht gleich drauf gekommen, als ich dich nach dem Song gefragt habe. Nee. La Bionda, One for You, One for Me. Das ist der Song, der im Abspann kam von The Brutalist. Oder zu Deutsch, der Brutalist. Und apropos, ist mir auch gestern erst klar geworden, A Complete Unknown und Complete Unknown. Ne? Also dieser Film, der heißt in Deutschland... Nee, Like a Complete Unknown.
In Deutschland heißt er Like a Complete Unknown.
Ja,
und im Original nur A Complete
Unknown. A Complete Unknown, ja. Also ihr wisst schon, worum es geht. Es war Oscar-Nacht. Heute, unser Tag der Aufzeichnung, ist genau ein Tag danach.
Unser Super Bowl.
Ja, wenn ich dich so angucke, Niklas, wir sehen uns hier gerade. Ja. Du siehst nicht übermüdet aus. Sehe ich übermüdet aus?
Also mehr als ich, denn ich habe tatsächlich gekniffen.
Ah, okay.
Nein, aber du siehst fit aus eigentlich.
Ja, nee, aber du hast doch schon geguckt, oder?
Tatsächlich nur bis 2:30.
Bis 2:30, ja, okay.
Ich musste heute Morgen relativ zeitig aus dem Bett.
Ja, dann hast du knapp die Hälfte wahrscheinlich. Ja, hast schon mitgekriegt. Also hast du schon den Vibe der Show so ein bisschen gespürt, auch den Opening-Monolog und so. We don't have time oder I spend, wie hat er gesagt, Conan O'Brien, wie war sein Song? I spend less time.
Boah, was hat er denn nochmal gesungen? Ey, shit. I'm not wasting time.
I'm not wasting time, genau. Genau, das war so der große...
Was natürlich geil war, weil der Song ging gefühlt nochmal 3 Minuten.
Ganz genau. Mit dem Piano spielenden Sandwurm. Harfe, später kam er nochmal. Ja. Harfe hat der Sandwurm noch gespielt geil. Und so, ja. Ja. Also, ihr hört schon, thematisch sind wir hier sehr stark bei den Oscars. Und One for you, one for me, so ungefähr war auch die Verleihung, würde ich sagen. Ein Film, also wir hatten die Favoriten, da hat auch jeder so ein paar Goldjungs abgesahnt, aber ein Film kam irgendwie so auf der Überholspur von der Seite, den hatte ich zumindest nicht so ganz auf dem Zettel, auch wenn er die Goldene Palme gewonnen hat und für mich ein bisschen überraschend. Erzähl mal.
Der war irgendwie so, also der war nicht mal ein Underdog, so, weil ich den gar nicht wirklich im Rennen hatte.
Ja.
Anora von Sean Baker.
Ja.
Also ich mochte den Film, war jetzt nicht mein Liebling von Sean Baker, aber dass er da so sweept, hätte ich nicht erwartet. Vor allem beim Demi Moore war ich mir total sicher, dass sie den Oscar kriegt.
Ja, absolut.
Und dann hat es Mikey Madison abgeräumt, die beste weibliche Hauptrolle.
Ja. Ja, wir kommen, wir gehen da jetzt auch gleich so ein bisschen im Detail drauf ein.
Du hast es noch geiler gehabt, ne? Weil du hast den Film gestern erst gesehen.
Ganz genau.
Vor der Verleihung.
Das war meine Abendunterhaltung, bevor die Oscars losgingen. Ziemlich gut getimed sogar.
Ja.
Oscars waren der Film war zu Ende, Oscars fingen an. Und ich habe dir noch geschrieben nach einer halben Stunde, ich liebe alles an dem Film.
Ja.
Es war echt für mich so, warum habe ich den nicht früher gesehen? Ich habe den irgendwann im Streaming-Angebot, dass man den jetzt online ausleihen kann, habe ich gesehen, dachte so, cool, der ist da. Dann habe ich mir nochmal die Inhaltsangabe durchgelesen, weil ich den vorher nicht so ganz für mich irgendwie als so Favorit ausgemacht hatte. Dachte, vielleicht ist das gar nichts für mich. Habe dann nochmal die Inhaltsangabe gelesen und mir so gedacht, wow, das klingt eigentlich spannend. Bis zu dem Punkt, Eltern kommen zurück und wollen die eher annullieren lassen. So. Dann habe ich nicht weitergelesen. Da okay. gab es noch 2-3 Absätze, aber mehr wollte ich dann nicht wissen.
Ach, du hast die wirklich die ganze Handlung durchgelesen. Ich,
okay. Na, die Inhaltsangabe, die online ja, irgendwie, okay. bei kurz bevor man ihn ausleiht, so, ne?
Ja.
Das habe ich gestern irgendwie vor oder einen Tag vorher schon sogar noch.
So viel verraten die da bei den Filmen.
Ja, tatsächlich. Wahnsinn, ja, krass, ja. Es war
voller
so,
Spoiler, ey.
Ja, es stand halt so alles. Oligarchensohn lernt Stripperin kennen,
ja.
heiratet sie in Las Vegas.
Spoilerwarnung übrigens.
Oh ja, ja, ja. Also bis so viel kann man noch sagen.
Ja.
Wie sich das dann weiterentwickelt und wer ist wahrscheinlich nicht so ganz erwartbar gewesen.
Nee. Ich finde sowieso, der Film zieht ganz viel Kraft so aus Situationen.
Aus,
also nicht mal aus Situationskomik, sondern einfach aus den Situationen.
Ja, und wie die Charaktere halt miteinander so. Also, da ist ja auch keiner, die, ich sag mal so, die haben schon so ihren kulturellen Background mit reingebaut. Also ja. dieses Russische und Armenische so ein bisschen, würde ich sagen.
Ja, total.
Sie werden auch Gorillas genannt. So ein bisschen, ja, so ein bisschen so diese Gangster-Ästhetik, sag ich mal, ne? Oder ja. russische Mafia, so ein bisschen schimmert das durch. So ist es aber nicht. Das sind richtig nette Kerle eigentlich. So, die wollen eigentlich einem nichts Böses. Sie wollen nur ihre Interessen gewahrt haben. Aber wie, das ist jetzt viel zu deep inhaltlich. Ja. Und also ich habe den geliebt, Anora. Und genau.
Ich wollte noch kurz erwähnen, ja. Krass. Also wie divers der Film war. Also die haben ja wirklich...
Also wie was?
Wie divers. Also du hattest da Mickey Madison so,
ja.
aber diese ganzen Henchmen, das waren auch wirklich Russen und Armenier. Also da hat keiner irgendwie was spielen müssen oder nee. So.
Und
nicht so wie Adrian Brody so einen auf Ungar gemacht,
sondern ja.
das waren Russen und Armenier.
Unbekannte Darsteller vor allem.
Voll, ja.
Kannte ich keinen von denen.
Ja. Hier, wie hieß er? Vanya, ne? Der ist wirklich ja. so ein Russe, der noch nie in Amerika geschauspielt hat.
Ja.
Genauso wie Igor, der glatzköpfige ja. Henchman, der eigentlich auch voll der liebe Kerl war.
Ja. So. Der ja auch die völlig verdient die Oscar-Nominierung bekommen hatte ja. als bester Nebendarsteller.
Ja.
Also, Anora, der große Gewinner des Abends. Es hat uns tatsächlich dann im Nachhinein sehr gefreut, würde ich sagen. Also mich zumindest.
Ja.
Auch wenn, wie du schon gesagt hast, Demi Moore leider hier, also das tut mir wirklich leid für sie, hier leider übergangen wurde. Ja, übergangen.
Sie hatte einen Anspruch auf den Oscar.
Nee, ja.
Aber du hast doch diesen geilen Tweet auch in unsere Gruppe geschickt von wegen,
ja.
dass sie den Oscar nicht kriegt, sondern Mickey Madison ist eigentlich die Handlung von Substance.
Demi Moore losing to Mickey Madison is basically the plot of the Substance, genau. Das ist großartig.
Es ist zwar ein bisschen auch, verklausuliert, aber irgendwie...
Es war auch heute...
Es ist lustig.
Es war so quasi das Erste, was ich heute Morgen gelesen habe.
Ja.
So.
Weißt du noch, so wie letztes Jahr irgendwie, dass Ryan Gosling einen Oscar gewinnt und Greta Gerwig nicht und auch Margot Robbie nicht für Barbie,
ja.
ist die Handlung des Films so. Das
ja.
war so dieses Jahr der Vibe.
Aber weißt du so, in einer anderen Kategorie hat das ja voll funktioniert.
Ja.
Seit 3 oder 4 Monaten heißt es, Kieran Culkin gewinnt als bester Nebendarsteller.
Ja,
er räumt vom BAFTA über SAG Award, über Golden Globe alles ab und gewinnt halt auch den Oscar. Das war wenig überraschend, ne?
Ja.
Und
schon bei ihm war das so eine Linie, ne?
Ja. Und bei Demi Moore waren sich eigentlich auch alle einig.
Voll.
Und ich dachte mir noch zuletzt, so als Conan O'Brien, der ja hier, ich glaube, zum ersten Mal die Oscars moderiert hat, jedes Mal, wenn er einen der Filme genannt hat, die als bester Film nominiert waren, dann konnte man so ein bisschen aus dem Jubel im Saal schon so ableiten, welcher
ja.
ist hier so eher am Drücker vielleicht heute Abend?
Ja,
konnte man aber gar nicht. Ganz viele Filme hatten so dieselbe Lautstärke.
Ja, obwohl mir aufgefallen ist, ich habe extra darauf geachtet, so bei Emilia Perez war der Applaus immer so ein bisschen verhaltener.
War doch verhaltener,
ja, ein bisschen,
okay.
Ja. Mhm. Ja, aber bei allen anderen war es schon ziemlich ausgewogen,
ja.
gebe ich dir recht.
Ja.
Es lag halt so an der schlechten Publicity, die Emilia Perez so über die letzten Wochen einfach online angesammelt hat. Das geht ja auch an den Jurymitgliedern da nicht vorbei.
Nö.
Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Nö. Also,
ich habe übrigens mal geguckt, ne? Demi Moore hat jetzt einen Golden Globe abgeräumt und einen SAG.
Mhm. Also ganz leer ist sie nicht ausgegangen.
Nein, gar nicht so. Das,
ja.
Deswegen, der Bass kam ja nicht von ungefähr. Da. Also das war schon eine krasse Überraschung,
dass sie
nicht gewonnen hat.
Ich hätte ihn hier halt so gegönnt, wie ich ihn Jamie Lee Curtis letztes oder vorletztes Jahr gegönnt habe für Everything Everywhere, weißt du?
Wo du den Film nicht mochtest.
Ja, muss ich nicht nochmal erzählen. Nicht mochte ist nicht ganz richtig. Also,
du hattest einen falschen Tag.
Also vielleicht. Tag, ja. Ich muss den unbedingt nochmal gucken. Ja. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und ja, danach sage ich dir, ob ich ihn nicht mochte. Ja.
Was war denn so dein, also okay, bevor du jetzt, ich sag mal, wie sagt man das, beeinflusst wurdest von Anora, was war davor so dein Buzz für den besten Film?
Ja, eigentlich der Brutalist.
Der Brutalist,
ja.
Okay, ich war tatsächlich bei Conclave.
Also Wunsch war Conclave.
Ja.
Habe ich gesagt, klar, wäre cool, wenn der, aber es war mir klar, der gewinnt nicht. Ein Film voller Priester. Nee,
glaube ich nicht. Also mein Wunsch war Dune, aber ich glaube, ich habe dann auf Conclave getippt. So, aber Anora hatte ich nicht auf dem Zettel, ehrlicherweise.
Mein ursprünglicher Plan war, Dune 2 nochmal zu gucken vor den Oscars, um mich einzustimmen.
Ja.
Das wäre das zweite Mal, dass ich ihn sehe. Dann habe ich aber doch Anora gewählt, mir den nochmal anzugucken. Tag vorher habe ich sogar noch The Brutalist gesehen im Kino.
Ja.
Und genau, und da habe ich mich auch drauf festgelegt. Da habe ich auch die ersten Zeilen, The Brutalist, der hier mit 3 Oscars vom Feld zieht.
Ja.
Auch in den Kategorien, wo ich es prophezeit habe, außer eben bester Film ist er nicht geworden. Also beste Musik, beste Kamera und bester Hauptdarsteller. Und die Musik, da bestätigt sich auch wieder was für mich. Hymnen gewinnen immer. Das ist so eine Musik gewesen. Der Film fängt ja schon an und spielt so einmal diese Hymne. Und das war letztes Jahr mit Oppenheimer genau dasselbe. Ludwig Göransson, der hat auch wie eine Hymne komponiert, eine Hymne, eine ikonischen Melodie, die, wenn du sie hörst, wirst du wissen, die habe ich schon mal irgendwo gehört, die gehört irgendwo dazu. Und so, das ist bei The Brutalist auch gelungen, meiner Meinung nach. Das
Main Theme halt.
Ja, das Main Theme. Das immer wiederkehrende. Ich finde, es hat was von einem Superhelden-Thema so ein bisschen.
Bei Brutalist?
Ja, ich finde, es hat tatsächlich was davon, aber es hat was, also ne, Hymne trifft es schon ganz gut, würde ich sagen. Und aber, ja.
Also da wäre ich jetzt auch ehrlicherweise entweder bei Brutalist oder Conclave gewesen. Okay, Wilder Robert habe ich auch gesehen als beste Filmmusik, aber ich habe jetzt Wicked oder Emilia Perez, haben wir jetzt beide schon 1000 Mal gesagt, juckt uns überhaupt nicht,
nicht. Nee. Und die Oscars beweisen auch
ja. Wie habe ich gerade noch zu dir im Vorgespräch gesagt, also Emilia Perez, so echt der Loser des Abends, und der Film war auch nur Schall und Rauch, ganz ehrlich, ey.
Ja.
Ich weiß noch nicht, woher jetzt am Ende diese 13 Nominierungen kamen, ob das jetzt nur so ein kleiner Protest gegen die Wahl von Trump war oder so, ja, weil der Film halt woke war, obwohl das Wort ja mittlerweile eher negativ konnotiert ist, aber es war halt ein diverser Film, aber der war eigentlich scheiße. Also habe ich zumindest von allen Leuten gehört, dass der mies bis im unteren Bereich von okay war, aber ich habe nicht ein einziges Mal gehört, boah, war das ein geiler Film.
Wo du gerade Trump sagst, ich muss mich korrigieren, ich habe Sebastian Stan als besten Hauptdarsteller gehabt.
Wirklich?
Ja, ich fand ihn super, es wäre halt auch ein Statement gewesen, ne?
Gut fand ich ihn auch, ja, aber ich glaube, den Apprentice wollten sie Trump nicht gönnen. Es wäre so ein Mittelfinger gegen ihn gewesen.
Ja, es wäre schon eine eindeutige.
Ich meine, immerhin wollte er ja die Aufführung des Films verbieten, vielleicht macht er es ja noch, vielleicht wird er der Film noch in den USA verboten oder so.
Ja.
Wegen dieser Hotelszene.
Ja, ja, genau. Darauf wollte ich auch hinaus, tatsächlich. Ist dir aber sowas, soweit wie du gesehen hast, vielleicht ist es dir nicht so aufgefallen, ich habe drauf geachtet, ich dachte, ist überhaupt ein Sebastian Stan da? Ist ein Denis Villeneuve da? Man hat nie ein Bild von denen gesehen, also so ein Cutaway, dass die Kameras diese beiden Leute mal gezeigt hätten. Und dann, als die Nominierungen kamen, dann wurden sie doch gezeigt tatsächlich so, ne? Ja. Beim besten Film und so. Dann war Denis Villeneuve, glaube ich, nicht beim besten Film. Ich glaube, das muss ein adaptiertes Drehbuch. Nee. Irgendwo war Denis Villeneuve selber tatsächlich im Bild zu sehen. Vielleicht auch nur, als er angesprochen wurde.
Kann sein. Ich glaube nicht, dass er eine Nominierung direkt hatte, oder?
Ich hab leider die Red Carpet Vorberichterstattung nicht gesehen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil hier unser Buddy Steven Gettchen hatte da irgend so einen Sidekick, aber es war so ein Ami, der scheinbar so eine Art Branchenkenner war, weil er auch so ein Moderator
oder so. Achso, der meinst du jetzt.
Steve.
Der holt ja immer die Stars ran.
Genau.
Ja.
Und weil die beiden da auf dem Red Carpet standen und irgendwann Sebastian Stan vorbeilief, daher wusste ich, dass der da ist.
Okay.
Aber er ist nicht zu Steven Gettchen gekommen, ne. da sind super viele an ihm vorbeigegangen. Aber er hat ein paar geile Interviews gehabt mit Laura Dern, Edward Norton.
Ja, Wim Wenders ist irgendwie, hat ihn nicht, hat ihn ignoriert oder so, hatte ich noch mitbekommen. Auch,
ja. Mit den Drehbuchautoren von September 5 hat er gesprochen, genau.
Fehlbaum.
Genau.
Tim Fehlbaum, glaube ich. Ja.
Bestes Drehbuch, bestes adaptiertes Drehbuch.
Bestes
genau, Moritz Binder, Tim Fehlbaum und Alex David.
Ja, mach. Ja, Tim Fehlbaum, Moritz Binder, genau, die zwei von fünf oder sechs Deutschen, die da insgesamt nominiert waren bei dieser 97. Oscar-Verleihung. Das ist auch die einzige Kategorie mit dem Original-Screenplay, wo ich, glaube ich, alle Filme gesehen habe. Genau, das war eigentlich, genau, Anora, Brutalist, Real Pain, September und Substance, ja. Da habe ich alle Filme gesehen. Ich glaube, das ist die einzige Kategorie, wenn mich nicht alles täuscht.
Bei mir ist es... Nee, ich glaube, ich habe in keiner einzigen Kategorie alle gesehen. Mir fehlen immer so ein, zwei.
Ja. Hier war es da... Ja, ich habe mir halt September 5 irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion...
Ja.
Habe ich mir den angeguckt, weggesnackt.
Ja.
Der ist auch wirklich vom Gefühl her so der kurzweiligste Film. Der geht auch nur 90 Minuten oder 88. Mhm. Und so war es auch. Rein ins Kapitol. Ich glaube, im Studio lief er. Der Sitz war noch nicht mal richtig warm. Und schon war ich wieder raus.
Sing Sing ist aber auch so ein kurzes Intermezzo. So, so ein 100-Minüter.
Ja. Der aber mit diesem Mockumentary-Ansatz wahrscheinlich auch, ne? Das ist das, glaube ich, bei ihm.
Ja,
das
ist dieses Gefängnisdrama.
Gefängnisdrama. Ja. Mit Laien da, also echten Insassen, ne? Die auch spielen.
Die spielen sich selbst.
Ja. Nee, also Sing Sing, je mehr ich über den Film gehört habe, desto mehr Bock habe ich da.
Der läuft, glaube ich, auch im März jetzt an.
Ja. Sehr cool.
Gucke ich mir auch nochmal an.
Ja.
Ich habe ihn ja auch nur im Flugzeug gesehen, auf so einem, weiß ich nicht, 10-Zoll-Screen so. Ja.
Und dieses Rauschen immer im Hintergrund, ne?
Ja.
Man kriegt es nicht weg, ignoriert
im
Flieger.
Plus, ich war ja so blöd und habe vergessen, irgendwelche Kopfhörer mitzubringen, die auch so eine Klinke hatten. Das heißt, ich muss auch noch diese Billigdinger nehmen, die andauernd aus dem Ohr rausfallen.
Ja.
So, wir driften ab.
Lass uns doch gerade noch mal zur Kamera vielleicht.
Ja.
Da habe ich auch relativ objektiv, glaube ich, entschieden. Also meinen finalen Pick habe ich dann so während der Verleihung gemacht und habe gesagt, okay, ich lege mich jetzt fest im Kopf auf Brutalist oder auf was weiß ich was. Und aber ich habe schon mir gedacht, komm, das wird schon Brutalist. Wenn da Kameraleute andere DOPs abstimmen, dann werden die das honorieren wollen, dass der Film hier in Vista Vision gedreht ist. Und,
das stimmt, ja.
Für relativ schmales Geld, ich glaube 7 Millionen, das hat ja auch Brady Corbett, der hat das ja auch öfters hervorgehoben. Leute, nehmt das nicht als selbstverständlich an, dass wir für 7 Millionen so einen Film gemacht haben, der fast 4 Stunden geht, ne?
Ey, voll, ja.
Und genau, und auch immer die Kameraarbeit hervorgehoben hat. Und
der Film deckt ja auch vieles ab, ne? Also du hast so, der Film geht unheimlich nah ran, so an Brody zum Beispiel, an sein Gesicht. Aber dann wiederum hast du auch immer wieder so diese Halbtotalen und Totalen von der Baustelle, von dieser Bibliothek, wo diese Wände auf- und zuschwenken und so.
Das hast du sehr, sehr gut erkannt. Ich hätte ja gesagt, der Film war sehr telig gedreht, also viel mit langen Brennweiten.
Mhm.
Und man sieht nicht viel vom Raum drumherum. Ich könnte mir vorstellen, man musste so aus Budgetgründen sagen, okay, wir halten die Sets relativ klein. Wir können nicht allzu groß die Räume und die einzelnen Szenen abbilden oder riesige Establishing-Shots machen und viele Details einbauen. Ich glaube, da wurde auch so ein bisschen getrickst in der Hinsicht, um nicht so viel mit Anschluss und Blocking und so machen zu müssen. Also,
obwohl, also das ist jetzt mal wieder so mein Gott, wie heißt denn das Wort nochmal?
Fuck. Jetzt muss ich dir mal mit einem Wort auf die Sprünge, sonst bin ich der mit den Wortfindungsstörungen.
Ne? Echt so. Aber mein prätentiöses Geschwätz.
So.
Der Film entwickelt sich so ein bisschen mit seiner Persönlichkeit. Weißt du, er kommt wahrscheinlich aus dem Konzentrationslager, wo er in so einer 80-Zentimeter-Baracke pennen musste. Das haben wir auf dem Boot, das haben wir bei seinem Cousin, wo er auch in so einem Dingen pennt. Und dann wird alles immer größer und bombastischer. Die Baustelle wird in Totalen gefilmt. Dieser Bau an sich ist ja sehr
monumental.
Brutal monumental.
Ja.
Da lässt sich die Kamera nicht mehr einengen. So.
Als der Bau fertig ist und diese Silhouette in der Dämmerung gezeigt wird, woran hast du da gedacht?
Meinst du an so, nicht an so Baracken? Nee, woran hast du gedacht?
Krematorium.
Ach,
mit den zwei Türmen.
Ja.
Das war für mich von vornherein. Mhm. Ich habe während des Films mir schon gedacht, na, wenn das nicht am Ende Marvin, als ich das Modell schon gesehen habe, dachte ich, okay, wenn das mal nicht irgendwie so Krematorium inspiriert ist. Und dann kam noch die Info, es hieß ja während des Films immer nur, er wäre verfolgt gewesen. Ja. Aber dann kam die Info, er war Insasse in Dachau, glaube ich, und seine Frau in Buchenau.
Ja.
Und okay, die haben das volle Verfolgungsprogramm durchmachen müssen, durchleiden müssen, bis hin zum also ein KZ zu überleben. Das stelle ich mir vor, wie so eine der traumatischsten Erfahrungen, die man so machen kann.
Ja, natürlich.
Und
was du überlebst, ist dennoch gezeichnet für dein
Leben.
Richtig. Klar,
und das ist ja auch so die Essenz des Films, das zu überleben. Und genau. Ja, aber eine Frage noch, wie fandest du dieses Opening, dieses mit der Wackelkamera in dem Boot und so? Erinnerst du dich dran? Da läuft auch der Score schon sehr prominent und ich weiß gar nicht, was da abgeht. Ich dachte auch, das wäre jetzt noch eine Rückblende, weil das ist ja der, der Prolog.
Ja.
Und dann geht so eine Luke auf und dann ist da die Freiheitsstatue auf dem Kopf.
Genau, ja.
Fand ich großartig, diese Eröffnungssequenz.
Ich glaube, ich habe mich da orientierungslos gefühlt. Ja. Das soll wahrscheinlich die Orientierungslosigkeit der Charaktere darstellen, wenn die in so einem neuen Land ankommen. Haben die nicht auch irgendwann im Film gedroppt, dass der Typ da ein bisschen high war, um diese Überfahrt zu überleben oder so?
Er hat
dass er irgendwie sediert werden musste oder so, irgendwie sowas.
Ja, wegen seiner Nase,
wegen
Gesichtsverletzungen.
Ja.
Stimmt,
der kam da ziemlich geschunden an.
Ja. Wobei, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen, aber also ich habe es einfach nicht erkannt.
Ja. Aber ich merke schon, mir gefällt der Film jetzt schon wieder ein bisschen besser. So irgendwie ist dieser Austausch untereinander sehr viel wert.
Ja,
so.
Ja. Absolut.
Ja, also wenn ich an den Film denke, dann habe ich direkt so die Szene im Kopf, wo sie in dieser Bibliothek sind und diese Seitenwände so auf und zuschieben. So, das war ja auch schon im Trailer vertreten. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur dafür dieser Kamera-Oscar kam. Aber immer wenn Leute über Dune gesprochen haben, dann haben sie ja erwähnt, wie die Fraktion schießt mich tot, ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen, diesen Hügel da hochschwebt, weißt du?
Bei was?
Bei Dune.
Ach so.
Wie sie so diesen Hügel da hochschweben. Ja,
ja. Das ist aber mehr ein Stunt.
Ja, aber es war aber auch verdammt geil so. Ja. Es war einfach auch cinematografisch geil fotografiert, so. Kann man nichts sagen.
Das sehr, auch silhouettiger Shot, ne?
Ja.
Bringt mich aber zu einer Kategorie der Oscars, bestes Szenenbild. Da habe ich mich auch so während der Nominierten dachte ich so, eigentlich müsst ihr den Brutalist auch mitnehmen, weil in dem Film geht es um Design.
Das
es
stimmt,
geht viel um Design. Ich dachte, krass, das werden die bestimmt sehr gut honorieren.
Ja.
Nee, es ist genau andersrum. Es ist Wicked geworden, der hier seinen zweiten Oscar, glaube ich, geholt hat.
Ja.
Und warte, ich muss mal kurz auf den Spiegel gucken, auf den Oscar-Spiegel. Da ist er.
Übrigens, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Da ist der Kameramann ja bei Brutalist LOL Crawley hieß. Roffel, Roffel.
Ja.
Nee, bestes Szenenbild. Also ich weiß nie genau, wo die sich darauf stürzen, so, weil bei Wicked sah ja alles sehr artificial aus, aber dennoch wahrscheinlich geil.
Ja.
Und bei Brutalist war ja alles eher minimalistisch, realistisch gehalten. Boah. Und übrigens, das wollte ich dir noch erzählen, das habe ich vergessen, wo wir gerade beim roten Teppich waren und Szenenbild. Ich habe mich ja gefragt, ob die wirklich Konklave im Vatikan drehen durften.
Mhm.
Durften sie nicht.
Mhm.
So, die haben die Sixtinische Kapelle for real nachgebaut und das Hotel auch, wo die ganzen.
Habe ich auch in so einem Making-of gesehen.
Dudes da immer, voll krass. Ich dachte, ich habe das für echt gehalten. Es sah so geil aus.
Ja.
Deswegen verstehe ich auch da die Nominierung voll.
Mochte ich aber auch nicht sowas wie, also klar, imposant und beeindruckend, dass sie die Sixtinische nachbauen. Ne?
Ja.
Haben sie vielleicht für The Da Vinci Code auch schon gemacht? Nee,
für. Das war es nämlich. Die haben gesagt, den Film durften sie noch da drehen?
Durften sie da drehen?
Und dann hat die Kirche gemerkt, okay, wir werden hier ein bisschen hops genommen, ab jetzt darf hier keiner mehr drehen.
Ja, haben sie im Nachhinein erst gemerkt? Hat sich keiner das Buch von Dan Brown vorher mal geschnappt oder
offenbar
was?
Offenbar nicht, ne.
Okay, das ist natürlich kurios.
Vielleicht dachten sie damals noch so, es traut sich hier keiner, die Kirche anzuscheißen in so einem Film.
Ja.
Ja, nee, aber krass auf jeden Fall. Nee, Brutalist-Szenenbild.
Ganz kurz, ich muss korrigieren, es ist nicht Da Vinci Code, sondern
Sakrileg.
Nee, das ist der deutsche Titel.
Achso, okay.
Es ist natürlich nicht Da Vinci Code, sondern Illuminati. So viel nur um hier Fakten zu schaffen. Ne? Das, aber Szenenbild halt, ja. Also da hast du die Kulissen, die wirklich gebauten Kulissen. Ich glaube, da war dieses Bild von dem Zauberer von Oz, der ja so mechanisch ist und irgendwie 5 Meter groß und so. Dieses Gesicht, ne, was da, was mich an das Gesicht aus Schneewittchen erinnert hat, muss ich sagen. Das, was im Spiegel ist.
Ja.
Der sprechende Spiegel.
Ja.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im Ganzen? Erinnerst du dich an
das
Gesicht?
Ja, ja.
Dieser Zauberer von Oz, der hatte da was. Und ich dachte, Wicked ist gar nicht Disney.
Nee.
Das ist Universal, ne? Ich war bis gestern auch felsenfester Überzeugung, das wäre ein Disney-Film. Ist es aber gar nicht, ja.
Ja, passt schon ins Portfolio von Disney eigentlich, ne?
Ja, ne?
Ja.
Ja. Nur von der Aufmachung her, aber hey. Ja, nee, dann haben wir ja tatsächlich, könnten wir uns nochmal den Darsteller, wobei das haben wir ja auch schon im Großen und Ganzen, wir haben es am Anfang ja schon angedeutet, Anora hat diese, was hat dich denn am meisten gefreut hier bei den Oscars, welcher Gewinner? So, gab es da was dich ein bisschen überrascht hat, wo du dich gefreut hast?
Ich habe mich darüber gefreut, dass die praktischen Effekte von Substance gewürdigt wurden.
Ja.
Endlich mal wenigstens, ich glaube, das war sogar die einzige Statue für diesen Film, ne? Substance, ja, hat nur den einen gewonnen. Ja, wie gesagt, also ich war so ein bisschen am Hadern mit mir, ob ich da auf Substance setzen soll.
Aber bei der Maske jetzt, ne?
Ja, bei der Maske.
Ja.
Ich meine, schlussendlich waren wir beide, glaube ich, auch, oder zu mich, oder zumindest ich war auch relativ überzeugt von Nosferatu, von dem, was sie aus Bill Skarsgård gemacht haben.
Ja.
Aber schlussendlich fand ich schon, dass bei Substance das Ganze nochmal so ein bisschen kompletter war. So, weil
ja.
Im Grunde, ja.
Also aufwendiger.
Aufwendiger, ja, weil, also. Neben Bill Skarsgård hast du ja einfach nur, ja, hier, die haben halt Frisuren wie im 19. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht so aufwendig wie, du machst aus Demi Moore so einen, oder aus Margaret Qualley so einen komischen Eiter-Pickel-Fleischklops.
Ja.
Von dem echt viel echt aussah, fand ich. Ja. Echt viel echt.
Margaret Qualley hatte diese James-Bond-Performance auf der Bühne, ne? Da hast du die noch gesehen?
Leider nicht.
Da gab es so ein James-Bond-Tribute. Und ich dachte, also es gab erst so einen Supercut der James Bond Filme.
Ja.
Und eine Danksagung an Barbara Broccoli und wie heißt er? Michael G. Wilson.
Ja.
Gab es eine Danksagung, dann kam ein Supercut zu den Bond Filmen.
Ja.
Und dann gab es eine Live-Performance mit verschiedenen Sängerinnen und Tänzerinnen und Margaret Qualley als Tänzerin.
Ja.
Und ich dachte, krass, jetzt, Alter, announcen die jetzt hier auf der Bühne live den neuen Bond-Darsteller? Weil im Hintergrund war auch so diese POV von der Mündung.
Ja.
Und vielleicht läuft gleich der neue Bond-Darsteller da auf die Bühne, so, ne?
Ja.
Leider nicht. Also das hätte mal Format gehabt, sowas in einer Live-Show zu machen.
Ja.
Und genau. War ein nettes Intermezzo, aber ich frage mich jetzt, was der Sinn davon sollte, außer Zeit irgendwie zu schinden.
Ja. Ja, ich meine, ob sie jetzt vielleicht nochmal so dieses langlebigste Franchise der Filmgeschichte würdigen wollten, bevor es vielleicht oder vielleicht auch nicht den Schitt's Creek runterfließt, wer weiß das schon. nee, keine Ahnung. Ansonsten war ich immer so ein bisschen, also jetzt nicht enttäuscht, aber ein bisschen down, weil ich habe natürlich immer für die Deutschen geroutet, so ja. Volker Bertelmann. Die haben wir übrigens gerade vergessen, Lissy Christel, die war für das Kostüm bei Konklave verantwortlich.
Ach, tatsächlich.
Ja, das ist Münchener, ey, das ist eine richtige München-Crew, ne? Irgendwie alle aus München so. Da hat sich so eine richtige Münchner Bubble scheinbar gefestigt. Fand ich schade tatsächlich. Auch, dass natürlich Edward Berger nicht beehrt worden ist oder Volker Bertelmann. Aber sagen wir mal ehrlich, ich glaube, diese Namen werden wir nicht zum letzten Mal gehört haben. Also Bertelmann nicht und Edward Berger auch nicht.
Edward Berger zum zweiten Mal.
Ja, innerhalb von Oscars. 4 Jahren oder so. Ne?
Genau, zum zweiten Mal Thema und zum zweiten Mal sahnt sein Film auch ab. In welchen Kategorien auch immer, ne?
Ja.
Können wir auch gerade mal den Spiegel aufrufen. Konklave, 8 Nominierungen, einen hat er jetzt bekommen, okay. Aber 8 Nominierungen sind 8 Nominierungen. Da ist auch, den Gedanken hatte ich gestern lustigerweise, bei Emilia Perez, was schreibt man denn jetzt auf die DVDs drauf? Nominiert für 13 Oscars oder Gewinner von zwei? Was glaub, klingt imposanter?
Ich glaube, die schreiben immer die Nominierungen drauf.
Ja, ja, weißt, ja. Aber weißt du, nein, die werden schon zweifache Oscars.
Ja, wahrscheinlich.
Werden sie
ja.
schon draufschreiben.
Ich glaube, beim Herr der Ringe schreiben sie auch drauf, wie viele Oscars der gewonnen hat.
Logisch.
Obwohl es ja traurig wenig waren. Also bei zwei Türme, glaube ich. Ich glaube, der erste hat nochmal viele gewonnen, 7 oder so, und der zweite nur 2 oder so.
Ja. So war es, glaube ich, auch. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Weil 7. Der hat so die ganzen Krankheiten, die jetzt auch Dune hat. So. Also bei Die Gefährten dachten die sich, boah, wie geil. Bei Die zwei Türme dachten die sich, ja, okay, haben wir vor einem Jahr schon mal gesehen. Und dann, als die Trilogie dann vollständig und zu Ende war, dachten sie sich wieder so, boah, krass, ey, und jetzt bam, bam, bam. Deswegen kann ich mir vorstellen, Dune 3 kriegt vielleicht dann auch wieder mehr Bass. Weil zum Beispiel, ganz ehrlich, ich höre mir mindestens einmal die Woche Howard Shore an mit seiner Musik. Der hat einen Oscar bekommen für Die Gefährten und für Die Rückkehr des Königs. Was hat er bei Die zwei Türme falsch gemacht? Ja, gar nichts, aber die dachten vielleicht so, okay, ja, das kann er jetzt nicht dreimal derselbe Dude gewinnen. So.
Ja.
Obwohl, wie gesagt, die Musik ist genauso geil wie bei Teil 1 und Teil 3 auch. Alleine für das Edoras-Thema.
Eben, das wollte ich noch sagen. Ja, stimmt. Das war...
Ja.
Ich hab nämlich gerade die ganze Zeit diese Musik im Kopf direkt, als du gesagt hast,
Also, aber jetzt, also bevor ich jetzt Kacke erzähle hier, dann muss ich nochmal gucken, wie
es. Aber gleichermaßen wurde es ja für den dritten Teil dann honoriert. Da hast du ja auch dieses Edoras erweitert nochmal, ne?
Guck mal hier. Habe ich sogar genau richtig getippt, ne? Herr der Ringe, die zwei Türme, 6 Nominierungen.
Ja.
2 Oscars.
Mhm.
Teil 3. Was hat er? 11 Nominierungen? Ja. Ne, 13 Nominierungen und 11 Oscars, glaube ich, ne?
Und ich mag den zweiten so gerne in der Extended.
Ja, der ist richtig geil. Ich mag
den so gerne in der Extended,
muss ich
sagen. Ja. Und früher mochte ich den nicht. Da war das nicht so mein Liebling.
Ach, ja.
Ich mochte immer nur den dritten, habe ich gesagt. Und mittlerweile ist es auch... Ja, und auch der erste natürlich. Ja, dann lass uns noch mal kurz zurück, weil ich habe dich gefragt, was war für dich die größte Überraschung? Für mich, wo ich mich wirklich drüber gefreut habe, dass Sean Baker diesen Run hatte. Dass er tatsächlich als... wie so ein Standalone-Filmemacher. Und du weißt, ich appreciate das ja noch mehr und feiere das noch mehr, wenn so echte Filmemacher, wo man spürt, die haben nicht nur Leute um sich herum, die sie delegieren, um am Set irgendwas für sie zu machen, sondern Leute, die wirklich passionierte Filmemacher sind. Mhm. Sean Baker eben und Brady Corbett. Und bei Brady Corbett tat es mir auch total leid, dass er keine Figur mit nach Hause nehmen konnte.
Ja.
Ich habe seine Rede gehört von den BAFTAs und so. Da hat er sehr viel Fürsprache gehalten, das habe ich ja eben schon erzählt, für Independent-Film und so weiter und wie viel Leidenschaft er in seine Projekte steckt. Und bei Sean Baker hat es mich einfach total gefreut, dass er eben da so als Cutter auf die Bühne kommt, den Oscar mitnimmt, als Drehbuchautor auf die Bühne kommt, den Oscar mitnimmt und dann als Director auf die Bühne kommt, den Oscar mitnimmt.
Und wusstest du eigentlich, dass er den Film im Schnitt gerettet hat?
Hat er gesagt, genau, ja.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer den Film gemacht hat, aber ich habe ihn im Schnitt gerettet. Also ja. Nein, hat er nicht gesagt.
Ein schöner Cutter-Witz. So.
Ich finde, viel mehr Regisseurinnen und Regisseure sollten das Cutten lernen. Also nicht, damit Cutter keinen Job mehr haben, sondern damit einfach so jeder Film der Director's Cut ist. Nee, aber krass. Ich kann dir mal die anderen Filme von ihm empfehlen, wenn dir das so gefallen hat. Von der Stimmung her. Weil, also... ich weiß nicht, was mit Sean Baker passiert, wenn er nichts mehr über Sexarbeit zu erzählen hat, weil seine Filme sind ja immer so in der Richtung unterwegs, ja, weil hier, ich habe ja schon über Florida Project gesprochen, da ging es auch um eine Go-Go-Tänzerin.
Das war der mit Willem Dafoe.
Der mit Willem Dafoe, der Hotel. Richtig geil aussieht, also von den Farben und von der Cinematografie und so. Und Red Rocket, da ging es auch um so einen abgehalfterten Pornodarsteller, der versucht, wieder ins Business zurückzukommen.
Red Rocket, ist der vor oder nach
Florida? Das war der letzte Film, also das war der Film nach Florida Project, vor Anora. Ja. Ich denke mir so, okay, also wenn er mit dieser Schiene weitermachen will, um weiter darauf hinzuweisen, cool, ich habe kein Problem mit diesem Film. Aber ich würde mich interessieren, ob er auch was anderes machen kann. Ja.
Ich verspreche dir, ich werde die schleunigst nachholen. Beide. Ja. Einfach, weil ich Bock drauf habe.
Ja, voll.
Einfach, weil ich Bock drauf habe auf weitere Sean Baker-Filme.
Ja.
Gefällt mir sein Style.
Ich kann dir mal bei Arthouse Plus den Florida Project, kann ich dir mal.
Ah, ist er da?
Ja.
Cool. Ich habe Arthouse Plus.
Ach ja, okay, dann gibt's den da. Keine bezahlte Werbung, nur ein Hinweis.
Beste visuelle Effekte. Beste Visual Effects.
Da. And the Oscar goes to Germany.
Genau. Aber warst du da auch fein mit, ja?
Das war meine Hoffnung und auch mein Tipp. Also mhm. ja.
Genau. Hat man eben schon gesagt, Gerd Nefzer mit seiner dritten Figur. Oder dritten Auszeichnung. genau. Insgesamt relativ viele Affen hier ja. vertreten.
Ja.
Ich frage mich halt, ob die zu den Filmen selber, ob es da noch so Breakdowns gibt. Ich glaube schon, dass die Leute, die voten, die Academy-Mitglieder, die voten, ob die so einen Breakdown kriegen von den einzelnen Special Effects Highlights und so in etwa ein bisschen einschätzen können, was ist hier die Besonderheit, ne?
Ja.
Weil was, wie soll man das bei Dune vergleichen können mit Planet der Affen oder so, ne? Wo halt bei Dune ist es, glaube ich, eine krasse Mischung so aus Practical und CGI-Effekten und Planet der Affen. Da stehen natürlich diese animierten Affen, diese wie habe ich gesagt, so Next-Level-Haar-Animation, Next-Level-Texturen.
Ja.
Also Lebewesen auf der Leinwand
ja.
so aussehen zu lassen, dass du vergisst, dass es einfach Computeranimationen sind. Ja. Ne? Und eben bei Dune ist es einfach eine fantastische Welt, ein Wüstenplanet, der zum Leben erweckt wird. Ja. Und genau.
Ich glaube, Gerd Nefzer hat da ganz viel mit Sand auch zu tun.
So. Ja, genau. Mit riesigen Windkanonen.
Genau. Ich frage mich sogar manchmal echt, ob das sinnvoll wäre, diese Kategorie nochmal aufzuteilen in praktische Effekte und CGI. Also, weil voll viele Leute kennen, glaube ich, nicht mal den Unterschied. Ja. Die denken so visuelle Effekte gleich CGI, aber es ist ja nicht so.
Ich habe es ja in der letzten Ausgabe schon erwähnt. Ja. Die Stunts sind nicht zu unterschätzen bei die Stuntarbeit, die voll. Bei Dune geleistet wurde.
Kategorie könnten sie auch mal einführen, das stimmt.
Das ist wirklich...
So wie bei den Zerg Awards, wie wir schon letzte Woche drüber gesprochen haben.
Das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, die Stunts, ja.
Es ist ja so, dass sie, also den Make-up-Oscar haben sie ja nach der Elefantenmensch eingeführt. So. Und ich frage mich, was für eine krasse Stuntarbeit brauchen sie denn, um einzusehen, dass auch das auszeichnungswürdig ist? So. Ja. Was soll da noch passieren? Soll da irgendein Stuntman ohne Raumanzug zum Mond fliegen oder was? Also, ich habe keine Ahnung. Was ist das Stunt-Pendant zu der Elefantenmensch fürs Make-up? So?
Das Stunt-Pendant von der Elefantenmensch zum Make-up? Hä, was? Wie meinst du jetzt?
Also, was ist das Stunt-Pendant zum Make-up in der Elefantenmensch?
Ach so.
So, dass sie denken, so, boah, krass. Ich meine, ganz ehrlich, hier Tom Cruise ist mit einem fucking Motorrad so eine Rampe rauf und dann runtergesprungen. Ja. Also, wenn das kein krasser Stunt ist, so. Ja,
eben.
Okay, ja, er übertreibt es auch. Stunt geht natürlich auch sehr viel dezenter, aber ja. Ich denke mal, ich will nur sagen, ich bin auf einer Wellenlänge mit dir. Das könnte man ruhig mal würdigen, ja. Und ganz ehrlich, Stunts sind ja für das Publikum genauso unsichtbar wie eben der Übergang zwischen Realität und visuellen Effekten, wenn sie jetzt
wenn man weiß,
gut
wo man
sind.
Ja, so. Wenn man weiß, wo man hingucken muss, dann ist es vielleicht leichter, das auszumachen. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Genau, es gibt ja immer diese Regel, wenn ein Film als bester internationaler Film und gleichzeitig als bester Film nominiert ist und er den Foreign Language, also gewinnt, die Chancen sehr hoch sind, dass er auch den Oscar gewinnt für den besten Film, ne? Wie bei Parasite beispielsweise auch schon gehabt. Und
Everything Everywhere.
Everything Everywhere.
Ja.
War der auch als bester internationaler Film nominiert? Nee, wieso?
Everything Everywhere, doch, ich glaube schon.
Der ist doch,
oder?
Ist doch ein Hollywood-Film.
Kann auch sein, dass ich jetzt. Ja, aber da wird halt super viel Mandarin gesprochen. Aber kann auch sein, dass ich jetzt Unsinn erzähle. Okay. Ja.
Chinesischer.
Bestimmt erzähle ich jetzt Unsinn.
Auf jeden Fall war es ja hier so, ne? Dass hier tatsächlich I'm Still Here, ne? Der brasilianische Contender gewonnen hat.
Mhm.
Und da war ich auch schon so kurz, okay, krass, wird der jetzt bester Film gewinnen?
Ja.
Nee, wird er nicht. Hat er nicht, genau. Und war sehr überraschend. Ich muss sagen, da hatte ich auch die meisten Ausschnitte, die Hauptdarstellerin. Also der Film scheint schon einen Eindruck hinterlassen zu haben, ja. Das Mädchen mit der Nadel, Emilia Perez, war ja hier auch nochmal nominiert. Oh, dass sie sogar den nicht mitnehmen konnte, ne? Und eben Flo auch.
Ja.
Der hier eben den Animationsfilm Oscar einheimsen konnte und da schon ein Zeichen gesetzt hat für Lettland. Erste Nominierung, erster Oscar für Lettland. Ja, das ist doch nochmal einer mehr für Europa oder das Baltikum.
Ja. Mir ist generell positiv aufgefallen, wie, ich sag mal im besten Sinne, was für ein kunterbunter Haufen das inzwischen ist.
Ja.
So, also vor 40 Jahren hattest du wahrscheinlich so zu 90% irgendwelche männlichen Amerikaner auf der Bühne stehen und jetzt standen da Leute auf der Bühne, die teilweise ihre Rede nicht mehr halten konnten, so, weil sie kein Englisch können. So. Ja. Wie hießen die beiden? Ich glaube, die haben einen Kurzfilm gewonnen.
Bester Dokumentar.
War das das? Ja, die haben so, die hatten so ihre Rede vorgeschrieben. Palästina. Genau, ja, die hatten ihre Rede auf dem Handy doch vorgeschrieben, so.
Und die waren super aufgeregt.
Ja.
Sie hat es gar nicht gecheckt, wo sie ansetzen soll.
Er hat er halt auch nicht.
Ja. Aber fand ich sehr gut, dass die hier nicht mit der Musik runter dirigiert wurden.
Ja, total.
Weil die da ein wichtiges Statement abgeben wollten
und mussten.
Ja. Und, ach nee, Quatsch, Moment, ich verwechsel die beiden gerade. Nein. Ich verwechsel gerade die, das muss ein israelischer und ein palästinensischer Filmemacher gewesen sein, die da beide auf der Bühne standen.
Nee, wir... Ich glaube, wir machen es gerade beide falsch. Ich glaube, das waren die beiden Iraner.
Stimmt.
Ja, ja.
Das war aber...
Bester animierter Kurzfilm.
Bester animierter
Kurzfilm. Die beiden meinte ich, genau. Weil... Also die hatten ja ihre Rede vorgeschrieben.
Genau, auf dem Handy.
Genau.
Ja, ja, ja. Und die anderen Jungs, was ich sehr beeindruckend fand, eben dass dieser Film, der hier ein Zeichen für Palästina setzt,
Die
palästinensische Bevölkerung und deren Existenz.
Ja, das war No Other Land, bester Dokumentarfilm.
Genau,
ja,
No Other Land, bester Dokumentarfilm, ganz genau. Das fand ich auch sehr beeindruckend, dass der da ausgezeichnet wurde.
Das und war doch bestimmt auch nochmal so ein kleiner Mittelfinger Richtung Trump. Ne,
Also
nicht, dass der Film jetzt deshalb gewonnen hat, sondern einfach...
Trump ist ja sehr aufgefallen durch die Aussage, dass das ein schönes Urlaubsland sein könnte.
Ja, ja, am Arsch, ja.
Ja, also genau diese beiden, die hier quasi den Nahen Osten repräsentieren, sage ich mal, diese beiden Gruppen von Filmemachern.
Ja,
sehr wichtig auf jeden Fall, diese Auszeichnung.
Ja, total.
No Other Land, den werde ich mir auch angucken.
Ja. Vielleicht wird der ja nochmal irgendwie in Kinos gezeigt, das finde ich gar nicht schlecht.
Dann hatten wir das, ein richtiger Eklat war das ja nicht. Kurz schien es so, dass bei diesem besten animierten Kurzfilm, weil er ihr das Handy wieder aus der Hand gerissen hat auf der Bühne, schien es kurz so, als würde er sie so mansplainen.
Ich glaube, er wollte einfach nur den Flow aufrechterhalten. Ja, ja, genau.
Er sein Statement rüberbringt.
Genau, ja.
Strange wiederum, das war so ein Mini, ja, ein Eklat würde ich jetzt nicht sagen. Das war so eine Mini seltsame Sache. Adrian Brody geht auf die Bühne, um seinen Oscar in Empfang zu nehmen, merkt, dass er ein Kaugummi drin hat, holt es raus, spuckt es in die Hand und wirft es zu seiner Frau rüber. Denkst so, what the fuck, was machst du da?
Jo.
Also lass es doch drin oder was weiß ich, ne?
Ernsthaft?
Aber ja, oder steck es ein. Ja, also man merkt schon, die einzelnen Gewinner und Nominierten, die haben immer mehr Probleme, glaube ich, so mit der Aufregung umzugehen. Ich habe das Gefühl, vor 20 Jahren, vielleicht sogar noch vor 10 Jahren, sind die einzelnen Preisträger viel cooler, viel lockerer mit der Verleihung umgegangen. Hier gab es auch einen Preisträger, der kommt auf die Bühne, setzt seine Lesebrille auf, sucht seinen Zettel, findet seinen Zettel nicht, hat diese Lesebrille auf und spricht einfach frei. Ne?
Ja.
Ja, das waren so diese ganzen kleinen Dinge, die mir da noch aufgefallen sind. Insgesamt, ja, keine Musikbegleitung, keine musikalische Begleitung, so dass diese Songs irgendwie, die nominiert sind, einzeln irgendwie von den Protagonisten, von den Artists aufgeführt werden, wie es die letzten Jahre ja sehr üblich war, aber Ich fand, es war eine etwas länger gezogene Verleihung, aber insgesamt ja, wurden dann doch schon die richtigen Filme an der richtigen Stelle honoriert, wie ich finde, ja.
Ja. Also so ein, zwei Dinger mehr für Conclave hätte mich halt gefreut. Demi Moore hätte ich wirklich sehr gegönnt, obwohl ich jetzt meine Fresse, ich habe nichts gegen Mickey Madison oder Anora. Ich fand den Film auch nice. So. Aber ja, einfach so vom Schauspiel war ich einfach bei Demi Moore. Ansonsten fand ich eigentlich, ist es jetzt eine runde Nummer.
Ich hätte auch gegönnt.
Ja. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn jeder Film so ein bisschen was einsackt. Ne? Ich meine zum Beispiel, hatten wir jetzt gerade schon mal hier die Rückkehr des Königs. Ne? Wenn der Film da so 11 Statuen einheimst, da bleibt halt nicht mehr viel für irgendwelche anderen. So, ne? Deswegen fand ich es erst recht natürlich geil, dass Emilia Perez eine Luftnummer war. Gut, damit habe ich auch absolut gerechnet, seien wir mal ehrlich.
Ja. Aber da du es jetzt schon so oft erwähnt hast mit Dune und deiner Prognose für Dune 3, mehr oder weniger, das höre ich ja schon, höre ich richtig raus, ne, was du damit sagen willst. Ich glaube nicht, dass das passieren okay. wird. Glaube ich nicht.
Vielleicht ist Villeneuve zu wenig zugänglich für den Mainstream, ich weiß es nicht.
Der muss schon super episch sein.
Lass uns mal überraschen.
Ja, vielleicht vergleiche ich es gerade zu sehr mit Herr der Ringe 3.
Ja.
Wo wir noch mehr Schauplätze und noch mehr Figuren haben und ja.
Wir
und
wissen
Emotionen,
auch,
die aufeinander prallen.
Wir wissen auch alle, dass Herr der Ringe einfach ein glücklicher Unfall war, so diese ganze Trilogie. Aber wenn wir das Fass jetzt auch noch aufmachen, dann sitzen wir ja noch in einer Woche.
Ja, eben. Um mal runterzubrechen auf also so eine Szene wie meine lieben Hobbits, ihr verneigt euch vor niemandem.
Oh,
so,
ne?
Also das, weißt du, was ich meine?
Um es
da jetzt mal runter...
Ja.
Glaube ich nicht, dass wir sowas in Dune 3 sehen werden.
Nee, das ist wahr, ja. Das stimmt, so nah sind mir die Charaktere dann auch nicht.
Ja.
Das ist eher so das epische
Ausmaß. Okay, schön. Damit haben wir doch alles, wahrscheinlich nicht alles, aber einen großen Teil hier,
überall mal so ein bisschen reingeschnuppert,
ja. Revue passieren lassen, was hier letzte Nacht abgegangen ist. Es war schon eine sehr aufregende Verleihung. Eben die Nominierten oder die Nominierungen haben für viele Kontroversen gesorgt, im Vorhinein für viel Kritik gesorgt und jetzt... 24 Stunden später oder fast 24 Stunden später fühlt sich eigentlich alles wieder ganz okay an.
Ja.
Es ist alles richtig gelaufen.
Ja. Die Oscars waren einfach so ein bisschen das Ergebnis dessen, dass es dieses Jahr nicht so ein Ding gab wie Oppenheimer oder so. Also ein überkranken Film. So, es war einfach ein okayes Jahr mit vielen okayen Filmen.
Ja.
Wovon jetzt wahrscheinlich keiner krass in die Filmgeschichte eingehen wird, sag ich mal.
Ja.
Aber an viele Filme werde ich mich gerne zurückerinnern.
Ja.
So Anora gucke ich mir in 3 Jahren auch nochmal an.
Ja.
Oder so. Ja.
Ich werde Conclave, glaube ich, noch so 5-6 Mal sehen. Ja, der geht einfach gut durch.
Ja,
der geht richtig gut rein.
Das ist schon cool, ja.
Gefiel mir wirklich.
Ja.
Es ist so ein Crowdpleaser.
Ja. Gut, in dem Sinne, Matthias, glaubst du, wir werden jetzt gleich einen Film sehen, über den wir auch nochmal bei irgendwelchen Preisverleihungen sprechen werden? Oder?
Vielleicht.
Vielleicht, ja.
Vielleicht, stimmt, der könnte...
Vielleicht reden wir darüber auch in der nächsten Ausgabe?
Ja, möglich.
Sollen wir spoilern, was wir gucken oder lassen wir uns da überraschen?
Ja gut, wir gucken uns jetzt...
Gucken Heldin,
Heldin jetzt, genau, Leonie Benesch.
Mit der fantastischen oder üblicherweise fantastischen und immer gestressten Leonie Benesch. Und wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir beide gleich auch gestresst, um ins Kino zu kommen.
Ich mach schon den Laptop zu.
Und ich finde, das war eigentlich die beste Abmoderation ever.
Genau.
Folgt uns, liked uns, gebt uns ein gutes Feedback. Ich wünsche uns beiden jetzt viel Spaß im Kino und euch da draußen auch.
Ja.
Bis bald, eure verdammten Nerds.
One,
ciao.
One for you, one for me.
One for you, one for me.
Ciao, ciao.